Heute in CT Uplink sprechen wir über Fernseher, Wearables, Smartphones, Tablets und alles, was hier auf der IFA zu sehen ist. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink, Folge Nummer 3.0. Und ihr seht schon, wir sind heute gar nicht in unserem schönen CT-Keller. Wir sind heute auf der IFA bei CT auf dem Messestand bei Heise in Halle 17. Dort könnt ihr uns auch die nächsten Tage auf der IFA alle auch treffen. Und mein Name ist Achim Bartschuk, ich bin hier nicht allein. Mit mir zusammen sind heute
Volker Zota aus dem Ressort Audio-Video.
Jan-Kino Janssen, der sein Mikrofon falsch angesteckt hat. So? Okay.
Bisschen weg. Okay.
Okay. Ah, okay.
Okay.
Ja, also ich Jan-Kino Janssen Vater. Aus dem Imaging-Ressort.
Hannes Schuller vom Mobilressort.
Du bist schön laut, Hannes.
Ja. Jawohl.
Ja, ihr seht schon, das ist alles hier noch ein bisschen handgestrickt. Wir sind auch heute zum ersten Mal live, hoffe ich zumindest.
Vielleicht auch zum letzten Mal.
Ja, und heute ist eine besondere Sendung, weil wir sind auf der IFA. Es geht eigentlich, würde es heute um CT Nummer 20 gehen, die aktuelle CT. Darüber wollen wir aber erst nächste Woche richtig sprechen, weil es ist einfach so viel, was hier schon auf der Messe zu sehen ist. Und das wollten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ja, ich würde mal sagen, vielleicht fangen wir damit an. Wir sind ja selber hier auch auf der Messe im Stand. Und wir hatten heute schon unsere Außenreporter, die Außenreporter, die uns schon mal ein bisschen durch den Heisestand führen wollten. Das haben wir vorher aufgezeichnet und ich würde sagen, da schauen wir mal rein.
IFA neue Heisestand. Wir haben hier ein riesen Ding wieder aufgebaut, der Verlag. Inklusive der CT natürlich und natürlich auch mit CT Uplink hier. Ja, guckt es euch an. Wir haben hier einen Haufen Highlights.
Also das ganze Design, kommt sie nicht irgendwie bekannt vor?
Mit ja, den ganzen also diese Figürchen, irgendwie der eine, der da auf dem Dach sitzt. Ist es nicht Fabian?
Nee, eigentlich bin ich das, aber okay. Der Bart fehlt.
Ne? Ja, wie aus dem Gesicht geschnitten.
Genau, Fabian ist da unten, ne? Neben der Oculus Rift.
Ja, zu erkennen an dem Deutschland-Trikot, das trägt er eigentlich immer, oder?
Ja, neben der Oculus Rift.
Ach, die Oculus Rift hier am Stand, Mensch.
Ja, das ist, glaube ich, echt unser Highlight hier auf dem Stand. Aber wir sind in Halle 17, ja. Könnt ihr auch alle vorbeikommen und es euch auch angucken.
Ja. Das ist extra für euch aufgebaut, für jeden, der auf der IFA vorbeikommt.
Und das ist echt das Highlight hier. Wir haben hier die Oculus Rift und zwar die neue, also die DK2 ja. Mit der höheren Auflösung. Und das ist total witzig. Die Kollegen Keno und so, die haben hier auch so einen Rüttelstuhl aufgebaut.
Man merkt gerade, der Boden vibriert auch.
Genau. Und Ventilatoren. Und wenn da jetzt hier diese Achterbahnfahrt ist, dann hast du halt immer, je nachdem, was gerade passiert, irgendwie stärkeren Wind, das Rütteln. Ja. Und die Leute hier, die schreien und johlen. Und,
also wir haben es ja beide auch. Also das ist so eine Fahrt durchs Wohnzimmer, wo man so in Miniaturgröße durchfährt. Und irgendwann kommt so eine Szene, wo man durch die Lampe durchfällt, die Schiene unterbricht und dann wieder auf die Schiene rauf in so eine Steilkurve. Da habe ich zwischendurch mal abgesetzt. Wie ging es dir dabei?
Ich fand es aber nur total super.
Ja, also es ist echt, die Simulation ist nochmal erweitert durch den Wind und so. Also es ist echt ein klasse Gefühl, ja. Unbedingt ausprobieren.
Ja, genau. Auf dem Stand gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Wir haben das CT-Cover-Puzzle. Das kennen die meisten ja wahrscheinlich schon aus der Sendung. Das hat Tara damals vorgestellt. Da kann man quasi nochmal dieses Puzzle, das man auch eigentlich mathematisch lösen kann, hier jetzt aber einfach rumprobieren.
Ja, und man kann was gewinnen dabei.
Man kriegt so einen schönen Hut. Deswegen habe ich den jetzt auch schon.
Ich habe es noch nicht geschafft.
Ja. Und auch ganz cool, man kann seine PGP-Schlüssel hier von uns zertifizieren lassen. Also es ist ganz spannend. Man kann sich natürlich auch die CT holen. Aber es gibt viel zu sehen und es gibt auch Vorträge, unter anderem auch von dir.
Ja, genau. Also später noch eine Fragestunde mit Smartphones. Und wer mal sich schon immer gefragt hat, warum das Ding nicht funktioniert, kann vorbeikommen und uns mit Fragen löchern. Natürlich auch außerhalb der Veranstaltung. So, wir hängen hier die ganze Zeit am Stand rum oder sind mal auf den Veranstaltungen. Die PKs sind alle schon rum, aber da gibt es gleich zum Podcast, labern wir wahrscheinlich noch mehr drüber, was da alles passiert ist.
Da waren wir noch ein bisschen.
Ja, danke für den schönen Beitrag.
Du, Heimer, vielleicht sollten wir mal erklären, warum wir alle diese komischen Hüte aufhaben, diese komischen Mafiosi-Hüte. Die kann man nämlich bekommen, wenn man, kann man bei uns gewinnen, wenn man dieses Cover.
Genau.
oder?
Ist ja, das so? Ja, oder? Das ist so. Ja, ja, Hannes,
also Werbegeschenke auch bei uns.
Ja. Hannes, du hast gesagt, dass wir die ganze Zeit nur am Stand abhängen. Das stimmt natürlich so nicht ganz. Ja. Wie sieht denn so ein Messetag aus bei euch? Also ich meine, kenne ich jetzt ganz gut. Wie war es bei euch? War viel zu tun? Habt ihr viel gesehen?
Also wir schlafen erstmal bis 13, 14 Uhr. Nee, also das ist, also ich weiß nicht, die ersten Tage waren schon ziemlich hektisch. Also gerade der Pressedonnerstag, da ist wirklich eine Pressekonferenz nach der anderen. Und man muss ja dann auch irgendwann nochmal die hotten Sachen, die man da erfährt, die muss man irgendwann auch noch aufschreiben.
Also man muss vielleicht erstmal erklären, dass für uns ja die Messe eigentlich schon lange davor anfängt, bevor die Messe eigentlich anfängt. Mhm. Nämlich ab Mittwoch, glaube ich, hatten wir alle schon so die ersten Pressekonferenzen und da werden so die ersten Highlights rausgehauen.
Genau, und die Messe fängt erst am Freitag an und am Mittwoch sind schon die ganz großen Pressekonferenzen. Also Panasonic, eine Samsung-Konferenz war,
genau.
Sony. Und dann geht es Donnerstag weiter und Freitag fängt dann erst die Messe an. Und dann ist für uns fast die Messe schon so ein bisschen gelaufen eigentlich, weil wir die ganzen Infos dann schon im Kasten haben.
Das Schöne für euch. Okay, ich bin bisher nicht aus unserem Kasten da rausgekommen, habe ich das Gefühl. Nö. Okay. Ich habe den Ablink vorbereitet, habe vorher Radiointerviews gegeben. Ich habe das Gefühl, ich habe von der Messe noch nichts gesehen. Ich komme dann immer mal raus und gucke. Oh, hier sind ganz viele Leute. Und dann morgen geht es dann aber auch mal über die Messe, hoffe ich, für mich.
Okay, aber
lohnt sich auf alle Fälle.
Wir haben ja ein paar Sachen schon gesehen. Was sind für euch so die Highlights? Hannes, du bist ja bei uns so der Smartphone-Tester mit mir zusammen. Wir waren ja beide so ein bisschen auf den Pressekonferenzen.
Genau,
gibt es für dich irgendwas?
Wir waren ja bei Samsung, Sony, bei HTC haben wir mal so vorbeigeguckt. Und was ich eigentlich witzig finde, ist, dieses Jahr liegt der Fokus gar nicht so stark mehr auf den Smartphones, was ja die Jahre davor immer war, dass da die neuen Highlights rausgehauen wurden, sondern es sind eher Geräte, die es schon mal gab in irgendeiner Form, die letztes Jahr oder im Frühling auf dem MWC, auf dieser Mobilfunkmesse schon gezeigt wurden und die hier jetzt nochmal in einer verbesserten oder upgegradeten Version gezeigt wurden. Ich habe jetzt hier so, das sind nicht ganz die besten Beispiele, aber das sind zwei Geräte, einmal von LG, das LG G3S. Das ist...
Warum kommt uns der Name so bekannt vor?
Ja, ja. Irgendwie sind es immer dieselben Namenkombinationen, egal bei welchem Hersteller. Man könnte, aber es ist halt nicht so, wie man es jetzt erwartet, dass es eine verbesserte Version des G3s ist, sondern es ist eher eine abgespeckte Version, sieht aber ziemlich ähnlich aus. Und hier ist doch nochmal was wirklich Neues von Huawei, das Ascend Mate 7. Ein recht großes Gerät mit einem Full-HD-Display und einem recht schönen Gehäuse und einem Fingerabdruckscanner hinten. Das muss man ja mittlerweile einbauen, wenn man ein neues High-End-Gerät baut. Aber ansonsten, also jetzt mal abgesehen von solchen speziellen Geräten, Sony hat jetzt ein neues Z3, was halt eine leicht verbesserte Version vom Z2 ist. Da ist ähnlicher Prozessor drin, Display ist nicht viel höher auflösend, Akkulaufzeit ist ein bisschen länger und so weiter, aber es ist jetzt noch nicht, wo man sagt, boah, das ist die Version vom Z1 kompakt. Vom Frühling, glaube ich, ist es noch rausgekommen. Beim Note 4 von Samsung ist es auch nicht anders. Das sind an sich immer alles gute Geräte, die aber jetzt nichts Neues haben, was man da kein Feature, so ein Killer-Feature haben, wo alle sagen, oh, das habe ich noch nie gesehen bei irgendeinem Gerät und unbedingt brauche ich es jetzt. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind, aber halt, wie gesagt, es war nicht wenig Überraschendes dabei und der Fokus lag dieses Jahr eigentlich viel, viel mehr auf dem Zubehör für Smartphones, speziell bei den Smartwatches. Hm. Das ist so das, was jetzt hier neu gekommen ist.
Für uns sind ja die Smartwatches eigentlich nur Zubehör für uns.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch ein bisschen. Die Smartwatches
die funktionieren Smartphone nicht ohne Smartphone.
Na, das stimmt, da hast du recht. Bei Samsung jetzt schon ansatzweise. Ja. Und bei Pearl schon im letzten Jahr.
Ja. Und ich glaube, die Uhrzeit können die alle ohne Smartphone.
Gerade so. Also wenn das Display an ist.
Du kennst dich ja noch besser mit aus. So. Da sind ja jetzt ein Haufen Dinge rausgekommen. Und bislang, für mich wirken die alle sehr ähnlich.
Ja, das liegt ja vor allem auch daran, weil ganz viele Geräte das Android Wear Betriebssystem benutzen. Und da verbietet Google ja den Herstellern eine eigene Oberfläche da drauf zu tun, wie das bei den Smartphones ja Usus ist. Deswegen sehen die alle sehr ähnlich aus. Aber halt eine Überraschung war eigentlich die G-Watch R von LG,
okay,
die rund ist und die wie so ein, ich glaube Chronograph heißt das, ne? Die so ein können wir das einmal zeigen? Wir haben das hier gerade auf dem Schirm, das Bild. Ja, ne? Die hat so ein Drehring,
ja.
Der aber nicht aus Display besteht, sondern der einfach fest verbaut ist. Aber habe ich schon jetzt von vielen Leuten gehört, die finden diese Uhr cool, weil man die eben nicht sofort als Smartwatch erkennt. Ja.
Also genau, wenn ihr euch in Ruhe angucken wollt, auf heise.de ist eine Meldung mit einer Fotostrecke auch. Also für mich zumindest, du hattest ja nach Highlights gefragt, unter den Smartwatches war das für mich das Highlight, weil es das erste Mal, die hatten Metallgehäuse, ist auch ein bisschen teurer, aber auch sehr robust, hat einen Glasscheibe vor dem Display und das ist die erste, wo ich das Gefühl habe, sie ist so hochwertig wie jetzt beispielsweise jemand eine mechanische Uhr. Das ist irgendwie ein Schmuckstück. Die hat ein Lederarmband, die würde ich auch gerne tragen, einfach nur wegen des Aussehens und nicht nur wegen der Funktion.
Also ich finde persönlich die nicht so schön, weil sie so Fliegeruhr-martialisch irgendwie so ist. Ich finde zum Beispiel Moto 360, die so ein bisschen filigraner, so ein bisschen eleganter ist oder so.
Ist eher was für Leute, die sonst eine Rolex tragen oder
ja,
so.
Ja, genau, so wie ich. Ne? Also ich habe immer drei am
Aber es gibt ja auch noch diese, was von Asus gibt es da auch, diese Zenwatch. Ja, die fand ich so, das war die erste, die ich irgendwie hier jetzt mitbekommen habe. Die anderen beiden kamen später. Also wenn man jetzt, wie wir quasi immer Tage voraus die Sachen schon mitgekriegt hat. Und die fand ich eigentlich als erste so ein bisschen uhrenähnlicher. Ja? Also die hatte ein Lederarmband und die war nicht so total klotzig, sage ich mal, wie die von Samsung zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, die haben einfach nur ein Smartphone geschrumpft und krumm gebogen jetzt für die neue.
Die sehen halt so ein bisschen aus wie so eine Streichholzschachtel mit einem Armband dran.
Also ungefähr wie der Quatsch, den ich hier aber auch habe. Ne? Also das ist was anderes allerdings. Das ist von Epson auch neu. Sieht eher aus wie eine Sportuhr. Ist irgendwie halb Smartwatch, halb Uhr, halb Live-Tracker. Also das ist alles auf einmal drin.
Also das finde ich auch interessant hier auf der Messe mit den Smartwatches. Das ist halt so ein starker Trend, dass die irrsinnigsten Hersteller auf einmal einen rausbringen. Ja, Epson hat das Beispiel, Garmin hat auch so ein Fitband halt irgendwie was.
Nee, gut, aber das sind ja keine Smartwatches. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass diese Aktivitätstracker-Armbänder, dass wir die noch häufiger sehen als diese Smartwatches, weil die wahrscheinlich ein bisschen einfacher oder weiß ich nicht, weil die können günstiger verkauft werden, haben die Leute.
Ich glaube auch, es ist einfacher zu machen tatsächlich. Also bei dem anderen muss
ja
jetzt.
Smartwatches kannst du dir ja von Google kannst du ja einfach das Android Wear drauf schmeißen und die sind ja eigentlich technisch alle gleich. Die haben alle die gleiche Auflösung ungefähr, die Akkulaufzeit und so weiter. Also ich finde diese Aktivitätstracker, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, weil die Hersteller dann nämlich auch eine Infrastruktur bauen müssen. Also das ist ja immer Cloud gespeichert.
Hast du das Gefühl,
viele Leute Probleme mit haben, aber das funktioniert halt so. Die gibt es überall.
Hast du das Gefühl, da irgendwelche Hersteller gerade bei dieser Verbindung machen das ein bisschen besser als der andere? Oder weil ich habe das Gefühl, so richtig gut klappt es noch bei keinem, oder?
Du meinst mit den Aktivitäten?
Also das alles zu sammeln in einer App, irgendwie die ganzen Körperdaten, die dann von der Smartwatch oder auch vom Handy kommen und das alles in einer.
Naja, so die Pioniere der Branche, also zum Beispiel Fitbit zum Beispiel. Das ist eigentlich schon irgendwie ganz nett. Also da kannst du dir eine Waage kaufen von denen und dann läuft das Gewicht da rein auf diese Webseite oder du kannst dir auch eine App angucken. Du kannst, was du isst, kannst du da loggen und das mit deinem Kalorienverbrauch in Verbindung bringen und so weiter. Das geht schon, aber ich bin gespannt, wie Acer zum Beispiel das hinbekommt, die ja vorher sowas überhaupt nicht hatten und jetzt auch Aktivitätstracker machen. Weil bei den Android Wear Watches, als ich das letzte Mal geguckt habe, die messen zwar alle die Aktivität, die messen auch die Schritte, aber es gibt da noch irgendwie keine Auswertefunktion, sondern das kann man dann immer ablesen und man kann dann sehen, ja, gestern habe ich so und so viel Kalorien verbraucht und so viele Schritte gegangen, aber es gibt da noch keine Infrastruktur. Das will Google aber ja machen, das hat Google angekündigt.
Wobei das ist genau das, ist, was ich mich bei den Smartwatches immer frage. Diese Daten zu sammeln ist das eine, aber was nützt mir diese gedammelten Daten? Nur die Daten zu haben, ist halt nicht kein Grund für mich, erstens so ein Ding zu kaufen für mehrere hundert Euro und zweitens diese Daten dann auch noch an eine US-Firma rauszugeben an irgendwelche anderen großen Konzerne. Solange die mir nicht anbieten, hey, du hast jetzt die Daten und du hast den und den Vorteil. Also ich weiß ja nur, dass es so ist, ich bin so und so viele Schritte gelaufen und gestern bin ich weniger gelaufen.
Naja, so what? Immerhin.
Wenn also Apple jetzt am Mittwoch die iWatch vorstellt, wie wir alle vermuten, glaube ich, werden die das besser machen? Wird das?
Ja, das sagt die Industrie. Das war ja bei dem Fernsehern war das ja auch immer so dieses unsichtbare Gespenst, dass alle immer gedacht haben, bald bringt Apple den tollen Fernseher raus, der alles verändern wird, weil das halt bei dem iPhone so gut geklappt hat, dass sie wirklich den kompletten Markt verändert haben mit einem Mal. Ich glaube übrigens nicht, dass die iWatch kommt, wenn ich mal so eine unpopuläre Meinung sagen darf. Ich glaube, die haben es nämlich noch eben nicht hinbekommen, dass es so viel besser ist als bei den anderen, weil ich muss sagen, dass ich Android Wear eigentlich schon, also besser finde als die Sachen vorher. Also das kann zumindest, zeigt er mir, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht oder irgendwas bekomme, dann muss ich nur auf die Uhr gucken und muss nicht das Handy aus der Tasche holen. Das geht schon. Und man kann jetzt bei WhatsApp seit Neuestem kannst du auch antworten direkt, also mit Sprache. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Apple das jetzt so grundlegend anders machen wird. Aber
und dann wäre es ja auch noch so, mal ganz ehrlich, sind die Funktionen überhaupt schon so toll? Also ich meine, was du gesagt hast, ja, man kann jetzt Sachen beantworten.
Das ist das einzige Sinnvolle bisher.
Was Apple muss ja halt mit, damit die irgendwie da den Markt aufrollen können. Und ich habe ja gehört, der John Ivey da, der Designerchef, hat ja schon gesagt, hier die Schweizer Uhrenhersteller, die können einpacken, genau. Ne, so ganz großkotzig. Ich frage mich, was sie bringen wollen. Also ich bin da sehr gespannt. Wenn sie irgendwas bringen, muss es ja jetzt ein echter Knaller werden, weil sie haben jetzt quasi 3 Generationen der anderen Uhren abgewartet. Ne? Alle haben gesagt, die iWatch kommt, dann hat Samsung eine gebracht, dann hat Samsung noch eine gebracht. Sony hat sowieso schon jetzt auch seine dritte draußen. Also die sind alle schon viel weiter und jetzt muss Apple ja eigentlich im Hinterstübchen ganz schön viel gemacht haben. Ich bin da sehr, sehr skeptisch und aber auch sehr gespannt. Wenn es klappt, dann wird es ein Knaller.
Sie haben genau das mit anderen Produktkategorien auch geschafft. Sie haben das beim Smartphone, es gab Smartphones schon davor, bloß Apple hat dann irgendwann eins gebracht, was funktioniert hat, so wie man es sich vorgestellt hat. Beim Tablet war es genauso. Da gab es Tablets auch schon davor, die haben bloß nicht so funktioniert, wie man es im Alltag nutzen wollte.
Ja, das stimmt.
Vielleicht schafft es bei der Smartwatch genauso wieder.
Okay, es ist wieder typisch IFA. Es ist wieder typisch IFA. Alle sind da außer Apple und trotzdem reden irgendwie alle über Apple.
Also ja, das Marketing hat funktioniert. Ja, die setzen den Termin halt wirklich immer zwischen die Messe irgendwo, entweder kurz dahinter oder so dazwischen, so dass sie dann halt ablegen. Und sie haben es geschafft bei uns.
Okay, also wir haben Smartphones, High-End-Bereich. Er hat sich viel verbessert, aber keine Killer-Features. Ja. Jeder hat jetzt eine Watch und jeder Hersteller. Und so. Die werden schicker und dünner, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall auf der Messe so als ein Fazit ziehen. Was gibt es denn?
Wir können ja vielleicht wenn du Smartphone-Zubehör sagst, können wir vielleicht das Gear VR.
Okay, also weiterer Trend, Virtual Reality.
Ob das jetzt hier auf der Messe so ein großer Trend ist, da bin ich mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall. Hat Samsung ja ein wirklich recht beeindruckendes Gehäuse für sein Galaxy Note 4 vorgestellt, in das man einfach das Note 4 reinschiebt und setzt sich das auf den Kopf und dann kann man Virtual Reality Anwendungen benutzen. Und ich muss sagen, dass ich total skeptisch gewesen bin, habe gedacht, lame so, ne? Aber gestern wurde mir das, konnte ich das sehr ausführlich ausprobieren. John Carmack persönlich, der Spielegott, der Entwickler von Doom, Wolfenstein und Quake. Der
kennt doch heute keiner mehr. Farmville.
Ja.
Aber das ist das Spannende. Hey. Er ist ja bei Oculus. Mhm. Und die machen die zusammen mit Samsung, diese
richtig,
Brille. Warum? Richtig. Also das hat mich ja sehr gewundert. Was haben die denn davon?
Samsung ist ja traditionell jetzt so softwaremäßig waren sie ja bisher immer noch nicht so richtig erfolgreich und deswegen hat Oculus eben die komplette Softwareseite übernommen. Also die haben eine komplette VR-App-Infrastruktur gebaut. Also das heißt, wie heißt denn das eigentlich? Ich glaube Oculus Home heißt das. Und da kannst du dann halt in der VR mit Kopfbewegungen kannst du die Apps auswählen. Genau. Wir haben ja auch schon mal die Gear VR haben wir ja nicht, aber so muss man sich das technisch vorstellen. Das ist hier die Refugio 3D, made in Germany.
Die ist aber nur Pappe und
genau, ein paar Linsen. Ja, aber nur ist gut. Ich meine, das Samsung-Ding ist eigentlich auch nur Plastik. Da ist zwar auch noch ein zusätzlicher Head-Tracker drin und so ein kleines Touchpad, aber es ist das gleiche Prinzip. Man schiebt das Handy da rein und dann, dann ist das Handy sozusagen der... erzeugt die Grafik, macht das Head-Tracking und man nutzt das Handy des Displays. Und das funktioniert mit diesen Papphüllen, sowas wie die Refugio 3D oder Dorovis Dive oder auch Google Cardboard. Damit funktioniert das schon erstaunlich gut. Aber in dieser Gear VR, in diesem Gear VR-Gehäuse ist noch ein zusätzlicher Head-Tracker drin. Und außerdem haben die sehr eng mit Samsung zusammengearbeitet, um die Latenz in den Griff zu bekommen. Und das ist echt erstaunlich, dass das Head-Tracking sich wirklich genauso anfühlt wie bei der schnurgebundenen, computergebundenen Oculus Rift-Brille.
Diese Latenz, diese Verzögerung ist normalerweise der Grund, warum einem schlecht wird, ne?
Als einer der Gründe. Okay. Aber das ist natürlich, also wenn du eine Sekunde oder so Latenz hast, dann kannst du es vielleicht eine Minute aushalten oder so.
Okay.
Aber das ist ein OLED-Display und das hat auch dieses, diesen Low-Persistence-Modus, der die, die Oculus Rift auch hat, dass jedes Frame nur für 3 Millisekunden angezeigt wird und der Rest des Frames bleibt schwarz. Das denkt man dann, das Bild, das muss ja flimmern und das Bild muss ja dann ganz dunkel sein. Funktioniert aber gut. Also ich habe da auch kein Flimmern wahrgenommen, obwohl die, das Note 4 mit der Gear VR läuft halt mit 60 Hertz und die echte Oculus Rift läuft mit, die DK2 läuft mit 75 Hertz. Also Flimmerempfindliche könnten da ein bisschen besseres Gefühl haben. Aber ich war vor allem erstaunt, dass es 1:1 Umsetzungen von Oculus Rift Spielen für das Note 4 gegeben hat, die wirklich exakt so ausgesehen haben. Und John Carmack hat gesagt, das ist in Unity entwickelt worden, das ist wirklich, die Polygongröße, Zahl ist genau gleich, also das ist wirklich 1:1 umgesetzt. Sowas wie Elite Dangerous, so große Spiele laufen natürlich nicht mit so einem Smartphone, aber ich fand es schon wirklich krass. Also ich glaube, das wird ganz interessant.
Ganz kurz noch, was du jetzt gar nicht gesagt hast, oder ich habe es vielleicht vergessen, es gibt ja auch einen Grund, weswegen Oculus mit Samsung das zusammen macht. Ne? Also ging es nicht darum, dass die irgendwie auch an Displays kommen wollen?
Genau,
oder ist das nicht eins der Ziele gewesen?
Genau, das ist eins der Ziele gewesen. Samsung baut gute OLED-Displays, hochauflösende OLED-Displays, die Oculus halt braucht, auch gerade für diese geplante oder noch nicht richtig angekündigte, aber irgendwann kommt ja eine Rift Consumer-Version raus und deswegen haben die eine Partnerschaft mit Samsung, sind die eingegangen, damit die immer an die neuesten Displays kommen und so weiter und so fort. Und Samsung fand das natürlich gut, weil die sich VR-Know-how und Software-Know-how eingekauft haben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nur bei der Samsung-Partnerschaft bleiben wird, weil John Carmack hat auch gesagt, es wird in Zukunft viele Powered by Oculus Geräte geben. Okay. Also es kann gut sein, dass die, ja, weiß ich nicht, dass HTC irgendwann auch so ein Ding auf den Markt bringt. Also das ist noch offen.
Das ist jetzt aber kein fertiges Endprodukt, muss man auch sagen. Das ist eine auch eine Developer-Version, auch ein oder ein Ausprobier.
Die nennen das Innovators Edition oder Innovator Edition.
Was eigentlich heißt, es geht Early schon. Adapter. Es geht schon, aber eigentlich gibt es noch keine Software. So
ja, zum Beispiel wird das. Es ist, hat echt noch Ecken und Kanten. Also es wird zum Beispiel sehr warm und wenn man das aufhat, dann beschlagen diese Lupenlinsen sehr schnell. Und ich dachte, es lag an mir, aber das...
Haben die nicht gesagt, dass die das vor Weihnachten noch rausbringen wollen, das Teil? Irre ich mich da?
Ja, ich denke mal zusammen mit dem Note 4, ne?
Ja.
Klar, aber ja, es ist natürlich, also VR ist in den Kinderschuhen. Das ist natürlich jetzt kein... Ja, so Frickelkram ist es vielleicht nicht. Also ich glaube, es ist schon eine Stufe mehr Consumer als die Oculus Rift. Also die Oculus Rift ist deutlich komplexer auch in der Installation. Ich meine, da schiebt man sein Handy rein und fertig. Ne? Aber trotzdem ist es eben noch nicht so richtig streamlined, stromlinienförmig wie andere Produkte.
Okay, Virtual Reality auch auf jeden Fall hier ein Thema. IFA ist ja aber auch, geht ja auch ein bisschen so ins Größere. Wir haben jetzt sehr viel über Mobilgeräte, Sachen, die wir in der Hand, weil das auch unsere Themen sind. Aber Volker, du hast dich auch so ein bisschen mit den allgemeinen Trends beschäftigt. Da ging es ja jetzt nicht nur um den Smartphone-Kram.
Um die ganz großen Displays natürlich. Ne? Also da kommt Samsung unter anderem auch vor. Die haben ja, liefern sich immer so einen Wettstreit mit den anderen Großen, mit LG, mit Philips und so weiter. Wer immer das größte, schönste Display hat, und jetzt sind es ja inzwischen 4K-Fernseher, um die es geht, dann teilweise auch mit OLED-Display schon und dann halt quasi noch unerschwinglich teuer, auch wenn die OLED-Technik, wenn es groß werden soll, inzwischen um Drittel immer in den Preis gesunken ist. Das ist aber immer noch nicht so, dass man sich's kaufen möchte, aber vielleicht ja übernächstes Jahr oder nächstes Jahr, vielleicht gibt's sie dann endlich.
Und Medion hat ein gecurvtes Display vorgestellt. Das fand ich auch sehr kurios, die auch in diesem, kostet 1500 Euro. Das ist ja schon, so also billig
den,
ist das ja nicht.
Den Trend verstehe ich einfach immer noch nicht, warum ein Display gebogen sein soll.
Ich versuche das immer mit zwei, ich wurde das in Interviews auch immer wieder gefragt, ich versuche das mit zwei Sachen zu begründen. Das eine ist natürlich, so ein Display, sagen wir mal so, oder wir haben es auf der IFA immer gesehen. Die Displays waren so, meins zu Hause, mein Fernseher, der ist, ich sag mal, 10 cm dick. immer noch ein Flachbildschirm. Trotzdem ist ein Flachbild. Ja, ich will auch endlich einen neuen haben. So, dann wurden die immer dünner. Letztes Jahr hatten wir die dünnsten, die waren, glaube ich, 0,3 Zentimeter. So, und jetzt werden die aber 60 Zoll. Die Dinger werden halt einfach irgendwann, ich sag mal, wackeln. Stellst du so glatt hin, fällt um und dann biegst du es mal ein bisschen, versuchst erst vielleicht zu klein.
Ja, aber
dann bleibt
es
aber auf dem Tisch stehen. Ne? Das, also das ist eine Sache. Und je größer dein Display, desto mehr Reflexion kriegst du einfach von draußen drauf. Und wenn du es dann ein bisschen biegst, einen Fokus quasi bildest, dann kriegst du nur aus diesem Raumkeil die Reflexion, wobei man sich jetzt nicht vorstellen darf, dass das Display bei 65 Zoll irgendwie so gebogen ist, dass es ein Halbkreis ist. Ne? Alle sind die 4-5 Zentimeter gebogen.
Also die mehr Begründung der Hersteller ist ja oft einen Effekt hat wie beim IMAX-Kino. Aber im IMAX-Kino hast du eine Leinwand, weiß nicht, was hat die für eine Bilddiagonale von 40 Meter?
Also zur Ehrenrettung der Hersteller muss man schon sagen, dass wenn man da wirklich perfekt davor sitzt, also genau in der Mitte und genau in den richtigen Abstand, dann sind die schon irgendwie, dann wirken die plastischer, räumlicher. Also
dafür müssen die schon echt groß sein, oder?
Es gibt ja jetzt auch schon Computermonitore, die so curved sind. Wenn du da so, wenn du eben den, ja, es gibt halt einen Sweet Spot, es gibt einen perfekten Abstand und dann ist das ganz geil. Okay. Aber so sitzt du ja nie im Wohnzimmer. Da sitzen ja auch mehrere Leute vor dem Ding und sobald du ein bisschen aus dem Sweet Spot raus bist, dann ist es schlechter, meiner Meinung nach, als normal.
Das heißt, jeder braucht seinen eigenen Fernseher, der gebogen ist. Aber das ist auch ein Absatz.
Ja, oder eine VR-Brille.
Also ich glaube ja, dass dieses Curved vor allem im Moment so ein Statussymbol ist, weil ich meine, das sieht einfach sehr futuristisch elegant aus und das ist so ein bisschen so... Ja,
also ich glaube, der einzige Grund ist, weil damit die Hersteller, den Götze irgendwie was in einem WM-Spot irgendwas Cooles Neues zeigen lassen können. Ich finde...
Es gibt ja auch,
ich verstehe es nicht. Vor allem das, was du meinst, dass die Fernseher so zu dünn sind und deswegen gebogen werden müssen.
Man kann
es
ja dicker machen.
Du hast dann halt einen Fernseher, der 3 mm dick ist, aber oder dünn ist und auf einmal wieder dick wirkt, weil er halt gebogen ist.
Ja, das ist ja auch cool, wie gesagt, das hast du ja richtig gesagt. Das ist ja gebogen, ist irgendwie ne, so elegant wie teuren Autos, die haben auch immer die schöneren Rundungen gehabt. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich mir unbedingt so ein Ding hinstellen würde. Vorteil ist höchstens vielleicht, er ist dann vielleicht 2 Zentimeter schmaler. Und passt noch in die Schrankwand. Und hat trotzdem die gleiche Bilddiagonale. Naja.
Also was ich schicker fand, war hier die OLED-Displays mit der hohen Auflösung.
Dann die sind auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, aber halt auch einfach so unglaublich teuer bisher.
Was kostet denn so ein Ding?
Naja, es gibt jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht von welcher Firma, aber ist der von Menion, der ist sehr teuer, meine ich, oder?
Der ist aber kein OLED.
LG hatte, glaube ich, einen, ne?
Ich glaube, es gibt einen 40-Zöller, der kostet jetzt um die 4.000 Euro, das konnte ich mir noch merken. Und
40-Zöller ist aber echt nicht mehr State of the Art.
Nee, 40-Zöller ist eigentlich zu klein und wenn es um 4K geht, ist 40-Zoll einfach der totale Quatsch. Also ich meine, dann kann ich mir den quasi als Monitor hinstellen, aber für einen Fernseher müsste ich wirklich, ich glaube, wir haben es mal ausgerechnet, beim 40-Zöller musst du 80 cm davor sitzen, damit du noch ein Full-HD, also damit es nicht nur ein Full-HD-Eindruck ist. Und dann ist irgendwie der Witz weg. Deswegen halt, die müssen schon 55 Zoll und größer, also eher größer sein. 55 Zoll ist quasi so der 4K-Einstieg.
Genau.
Habt ihr diesen 8K-Fernseher gesehen? Also es war nichts ganz Neues, aber beispielsweise der LG hatte einen da stehen. Das,
die hatten die letztes Jahr auch schon mal.
Panasonic hat auch schon seit Jahren so einen Prototypen rum. Das ist halt unfassbar teuer. Das ist ein Einzelstück. Mhm. Die haben, glaube ich, von diesem japanischen staatlichen Fernsehsender gibt es einen so einen Content-Reel irgendwie.
Genau.
Weil es gibt ja keine Kameras.
Demo-Video.
Ja, weil du musst 8K bringt dir ja nichts, wenn du keine Videos hast. Also du kannst wahrscheinlich ein Digitalkamerabild da drauf schmeißen, das sieht dann wahrscheinlich ziemlich toll
Fotos
aus.
Ja.
Weil die bringen ja schon so eine, also 8K ist es aber glaube ich auch nicht, oder? So eine.
Was? Klar, 8 Megapixel 16, hast du doch normalerweise.
Ja, aber 8K
hat doch dein Telefon schon heutzutage.
8K sind ja nicht 8 Megapixel. Ja,
8K sind 16 Megapixel eher, ne? Oder noch mehr, ein bisschen.
16 Megapixel.
16 bis 20.
Ja, also 8K ist irgendwie noch nicht.
Also ich habe auch, also die haben natürlich diese Demo-Videos, wo es extrem detailliert zugeht, dann das sieht schick aus, aber daneben standen die 4K-Monitore und dagegen, man muss irgendwie 20 cm rangehen, dann siehst du, okay, jetzt sehe ich ein bisschen Struktur und hier nicht.
Also ich glaube, 8K wird sowas wie Super Audio CD, was so ein paar, ja, ist doch wahr, oder? So ein paar Freaks. Wird das irgendwann geben zu kaufen und es gibt dann auch ein bisschen Content oder so, aber ich meine, wenn man bedenkt, dass viele Kinos sogar nur auf so einer Riesenleinwand sogar nur 2K-Auflösung fahren und ich finde bei so einem 4K-Display, bei so einem 55-Zöller, wenn man ganz dicht rangeht, ist das natürlich super toll und das ist auch ein Riesenunterschied, aber nach einem, anderthalb Metern kannst du schon, also kann ich das fast nicht mehr von Full HD auseinander unterscheiden.
Eigentlich. Ich glaube, wir hatten heute auch schon die Meldung, aber im Moment kann man es auch noch verstehen, dass der 4K-Absatz noch nicht so ist, wie sich die Hersteller es wünschen. Ist auch kein Wunder. Ich meine, bisher gibt es ja auch gar keine Inhalte. Ne? Ja,
der Preis ist auch.
Ja, wir haben einen Fernseher im Büro stehen, der kostet inzwischen nur 600 Euro. Den haben wir als Testgerät, damit wir wissen, kommt da überhaupt 4K raus.
Okay.
Der ist also, der ist im Preis so runtergegangen. Das ist ein echter 4K-Fernseher, aber 40 Zoll. Wie gesagt, den will auch keiner. Deswegen verkaufen sie ihn wahrscheinlich ab. Aber die haben halt einfach das Problem. Klar, erstens teuer und zweitens, welche Inhalte?
Aber, ja, aber da gibt's ja immer, demnächst wir haben ja auch immer so ein bisschen abgeraten, da jetzt schon zuzugreifen, weil es da immer Unklarheiten mit den Schnittstellen gab. Also jetzt haben die alle HDMI 2.0 und das wird auch wahrscheinlich die Schnittstelle sein, die man benutzen will. Vielleicht sogar noch DisplayPort mit drin, aber das bietet, glaube ich, zurzeit von den aktuellen Fernsehern gar keiner. Und gibt es schon Zuspieler mit HDMI 2.0, die...
Naja, nee, wohl nicht so richtig. Also da, wir haben uns letztens das ja auch nochmal angeguckt. Da gibt es halt große Schwierigkeiten, überhaupt rauszufinden, wer kann eigentlich was. Und man will ja nicht immer nur HDMI 2.0. Also das gibt es teilweise schon, aber dann willst du eigentlich noch, um auf Sicherheit 2.2. zu gehen. Genau, willst du halt HDCP 2.2 und dann fängst du an zu suchen. HDMI 2.0 also dürfen die Hersteller gar nicht. Genau, das ist der Kopierschutz, den man da braucht oder wahrscheinlich braucht. Das ist alles überhaupt noch nicht so richtig geklärt. Heute ist irgendwie dieses Ultra-HD-Logo verabschiedet worden von der europäischen, also früher war es die EICTA, jetzt heißen sie, habe ich ganz vergessen, irgendwas mit, kommt man gar nicht drauf, so einfach, irgendwas mit Europe. Das haben die ja traditionell schon hier auf der Messe gemacht. Ne? Erst hatten wir HD Ready, dann hatten wir Full HD, jetzt haben wir Ultra HD, da ist das schon recht gut spezifiziert, wobei ich nicht weiß, ob jetzt genau die Kopierschutzgeschichten drin sind oder ob es nur um die Displays wiederum gegangen ist.
Das könnte dann sein, dass man beispielsweise den Computer oder so anschließen kann, aber wenn du dann einen Film zuspielen möchtest, dann das geht das
schon. Genau. Da ist halt im Moment ist es noch alles total vage, total ungeklärt.
Ja.
Und dann, wie gesagt, wird es ein Medium geben, auf dem das Ganze läuft oder eben nicht? Das ist halt die große Frage.
Okay,
Smartphones,
Smart Home, Virtual Reality.
Fernseher, was Smart Home?
Gibt's ja, ich auch. Will mir das nämlich jetzt endlich mal erklären. Weil irgendwie Smart Home, ist das jetzt Heimautomation?
Ja, natürlich. Also,
aber auch
das ist das, auch so die moderne Form der Heimautomation. Also im Prinzip ist schon...
Es gibt eine alte Form der
Heimautomation? Die alte Form der Heimautomation ist, ich klopfe die Wände auf und muss Bussysteme verlegen. Da gibt es ganz spezielle, das war nur was für Häuslebauer, die zu viel Geld hatten.
Spezielle Fernbedienungen und so ein Kram.
Da gab es ganz spezielle Protokolle und so weiter. Und da musste man viel Geld investieren. Wie gesagt, das war nichts zum Nachrüsten. Heute gibt es halt eben die Tablets, das Smartphone, damit kann man das machen. Aber auch da ist der Trend, deswegen sage ich das neue Smart Home. Also Heimautomation früher, Smart Home oder Connected Home heißt es inzwischen. Und die Sache ist aber die, dass eigentlich ganz viele Sachen nicht zu Ende gedacht sind. Also es gibt ganz viele Sachen, die einzeln funktionieren. Also für die ist schon Smart Home, wenn ich ein Tablet habe und kann meine Kaffeemaschine fernbedienen. Aber Smart Home hat ja auch irgendwas damit zu tun, dass man vielleicht ein bisschen mehr dann können möchte und eben nicht nur einen Kaffee brühen.
Und Video-Streaming und Audio-Streaming,
das ist davon komplett unabhängig, funktioniert halt im Prinzip nur über UPnP auch, also Universal Plug and Play, ist quasi die gleiche Schnittstelle, die drunter liegt, wobei diese ganzen Lösungen, die ich eben gesagt habe, diese Kaffeemaschine, das sind eigentlich immer Geräte, die sich steuern lassen über ein Tablet oder ein Smartphone und das mit einer speziellen App. Das heißt, dann habe ich zwar alles nachher auf meinem Tablet, aber, kann,
aber 30
das ist,
Apps,
ich ja. habe dann 30 Apps, das ist dann, jetzt laufe ich dann zwischen den Apps rum und nicht mehr im Haus.
Mhm.
Ne, das ist alles auch noch nicht zu Ende gedacht und da muss noch eine ganze Menge passieren, denke ich. Da fehlen vor allem die Standards.
Aber ich habe zum Beispiel von Withings so eine runde Kamera gesehen. Die ist gleichzeitig Kamera, die ist, die analysiert die Raumluft. Also misst die, sind auch noch andere Sensoren drin, Temperatur zum Beispiel, Luftfeuchtigkeit und so. Das kann ich mir auf dem Handy angucken. Und das wird von denen auch als Smart Home
Lösung. Ja, klar.
Lösung.
Das sind alles die Lösungen.
Das ist dann auch Smart Home,
ja, klar,
obwohl das eigentlich gar nicht mit meiner Hausinfrastruktur in dem Sinne zusammenarbeitet. Ich dachte, Smart Home ist es dann erst, wenn wirklich das meine Beleuchtungssysteme und meine Fensterrollladen.
Das ist ja im Prinzip. Ist dieser Begriff Smart Home, eigentlich auch Heimautomatisierung damit auch, das ist halt einfach ein sehr, sehr weicher Begriff und im Prinzip musst du halt gucken, es gibt ja schon lange Systeme, die halt das Ganze mit einer Steuerzentrale machen, die sich vor allem eben um diese reinen Automatisierungsfunktionen der klassischen Art, also Heizungssteuerung, Rollladen, was weiß ich, Fenstersicherung und so weiter kümmern. Und diese ganzen neuen, das sind so mehr diese, wie soll ich sagen, diese Modern Life oder ähnlichen Funktionen, die sich nicht so sehr drum scheren, dass das Ganze irgendwie zentralisiert funktioniert, sondern dass du halt irgendwas an Bequemlichkeit gewinnst. Mhm. Und das nennen die dann schon smart. Ich meine, wir haben ja auch Smartphones, Smart Speaker gibt es inzwischen schon auf der Messe. Also alles ist smart und smart ist immer der weiche Oberbegriff für alles.
Okay, also noch wir sind auch eine smart. Vernetzung von den Standards muss noch was passieren, aber auf der Messe auf jeden Fall ein Trend. So, jetzt haben wir Smart Homes, Smart Watches, Smart Phones,
Smart Fernseher.
Ja. Und Smart for Virtual Reality. Smart alles Menschen. In einem. Genau. Gab es denn abseits davon jetzt noch eine ganz kurz eine Sache, ein Highlight, wo ihr gesagt habt, das fand ich richtig cool? Irgendwas? Also was mir ganz gut gefallen hat, weil wir nicht über die Tablets geredet haben, Sony hatte auch ein richtig ultra dünnes 8-Zoll-Tablet, das wirklich, wirklich ganz spannend ist. Das würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken.
Z3, Tablet, kompakt und davor noch Xperia.
Genau, Xperia, Z3, Tablet, kompakt. Das fand ich ganz cool.
Schön leicht, schön dünn.
Das hat mich so ein bisschen überrascht und wirklich, und wasserdicht auch. Das war so für mich so mit eins bisher der schönsten Sachen, die ich hier gesehen habe.
Ich bin mal gespannt auf diese Core-M-Geschichten. Core-M-Tablet, also volle Notebook-Leistung.
Genau, die neuen Intel-Prozessoren. Die Intel-Prozessoren, ja. die Leistung, aber bei besserer Effizienz so verspannen. Ja, ich glaube, da darf man gespannt sein, auf jeden Fall.
Also ich war von der ganzen IFA eigentlich ganz erstaunt, dass schon, also die IFA hatte ja früher, so vor 5-6 Jahren, noch nicht so einen Stellenwert, aber jetzt, dieses Jahr war es ja wirklich, gab es ja wirklich viele große Produktlaunches, ne? Also das fand ich schon relativ, also gerade auch bei den Smartphone-Herstellern war schon alles relativ spannend.
Okay, es bleibt spannend auch hier, wenn ihr noch auf die IFA kommt, das lohnt sich, kommt her, kommt, wenn ihr da seid, wenn ihr in Berlin seid, die nächsten Tage kommt zu Halle 17, zu Heise, zum Heise-Stand, da könnt ihr die Oculus Rift ausprobieren, viele andere Sachen machen.
Und der Achterbahn kriegt ihr einen Hut.
Den Hut könnt ihr gewinnen und wir sind wieder da nächste Woche. Dann wieder im CT-Keller in Hannover mit der CT20. Da wird es dann um Forensik zum Beispiel gehen. Also auf jeden Fall auch nochmal ein spannendes Thema.
Ja, und ein bisschen um Apple noch, oder? Und
wahrscheinlich auch ein bisschen um Apple.
Ich stelle noch gar nichts vor.
Da sind wir alle gespannt. Hier geht es gleich weiter mit der Heise-Show.
Genau.
Das heißt, einfach hier im Stream bleiben? Oder
Gibt gleich einen neuen Stream. Also wir haben eine zweite Meldung aufgesetzt. Das müssen wir technisch leider so machen. Funktioniert sonst nicht so gut. Aber einfach nochmal klicken. Wer den hier gesehen hat, wird auch die andere Meldung bestimmt finden mit dem Stream von der Heise-Show. Kennt man vielleicht schon, bei der CeBIT hatten wir es, bei der letzten IFA hatten wir es. Ja. Da sprechen der Philipp Banse, in dem Fall gleich mit dem Kollegen Sven Hansen und noch anderen Gästen über andere Themen, die auch auf der IFA noch relevant sind.
Wir sind ja schon richtig auf dem Weg zum Vollprogramm hier. Ja. Also irgendwann machen wir einen eigenen Fernseher.
Rund um die Uhr. Ja.
Und natürlich CT Uplink und auch die Heise Show gibt es auch, wenn ihr es verpasst, im Livestream auch zum Angucken direkt auf unserem YouTube-Channel. Und dann würde ich sagen, schaut da rein und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Jo, bis dann. Ciao.
Tschüss. Ciao.